du, König Jesus. Ich glaube, mit den Liedern in unserer Anbetungszeit, vielen Dank übrigens, Thomas, dass du uns dahin durchgeführt hast, haben wir so vieles beschrieben von dem, wie Gott doch wirklich ist. Er ist treu, er ist gut, er ist die Autorität, so haben wir es in dem letzten Vers gesungen, so bist nur du, König Jesus. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir immer und immer wieder uns vor Augen halten, wer Gott wirklich ist, hinein in dein Leben, hinein in deine Lebenssituation. Die Predigt heute Morgen würde ich überschreiben mit diesem Gedanken, den Willen Gottes verstehen. Mir ist es immer und immer wieder begegnet im Gespräch mit Menschen, auch manchmal im persönlichen Weg mit Gott. Was ist denn jetzt eigentlich der Wille Gottes? Und wenn wir das Neue Testament so durchblättern, dann finden wir so viele Wahrheiten über das, was Jesus über uns, für uns getan hat. Wir entdecken, dass er sein Leben für uns hingibt. Wir finden den Jesus, der uns mit ewigem Leben beschenkt, den Jesus, der heilt, der wiederherstellt, den Jesus, der uns neue Lebensperspektive schenkt. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Durch ihn sind wir zu Miterben der Herrlichkeit Gottes geworden. Und vor zwei Wochen in der Predigt, die ich da gehalten habe, haben wir über den Prozess der Veränderung und Erneuerung in unserem Leben so hineingeschaut, der durch Gott angestoßen wird. Und in gewisser Weise ist heute Morgen die Predigt so eine Fortsetzung von der Botschaft von damals. Heute Morgen wollen wir so zusammen einen Blick hineinwerfen in den Römerbrief, wo uns Paulus so ein paar wichtige Gedanken zu unserem ganz persönlichen Gottesdienst mit auf den Weg gibt. Wir lesen in Römer 12 die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, das heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus spricht hier von Opfer und Gottesdienst, von Sinneserneuerung und dem Erkennen des Willens Gottes. Als ich so durch diese Verse hindurch gelesen habe, der so die Grundlage für die Predigt bildet, musste ich einfach so an unsere Zeit auf den Philippinen denken. Wenn wir dort Opfer eingesammelt haben, war das ein bisschen anders als hier. Da standen vorne am Altar in der Regel zwei Körbe. Einer war für den Zehnten und einer war meistens für irgendein zweckbestimmtes Opfer gewesen. Es wurde ein Opferlied gesungen und es war so ein ganz bewusster Akt. Ich habe mein Opfer vorher in einen Umschlag reingesteckt und dann habe ich diesen Umschlag nach vorne gebracht und dort ins Opfer hineingelegt. Man hat so ganz bewusst an Gott von dem Empfangenen zurückgegeben. Und wenn auch bei uns heute Morgen so der Beutel durchgegangen ist, ist doch das Prinzip das gleiche. Wir drücken mit dem, was wir opfern, Gott unsere Dankbarkeit aus für das, was er uns gegeben hat. Für sein Versorgen, für seinen Segen. Und für manche von uns ist vielleicht das Opfern ein Gegenmittel zum Materialismus oder zum Geiz. Die meisten von uns verstehen, was es bedeutet, am Sonntag in der Gemeinde ein Opfer einzulegen oder eine Überweisung oder eine Spende zu tätigen. So weit, so gut. Aber Paulus geht einen Schritt weiter. Er fordert uns heute Morgen geradezu auf, dass ihr euren Leib hingebt. Dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Natürlich verstehen wir, dass damit nicht gemeint ist, dass wir uns ins Opfer werfen. Der Opferträger hätte schwer zu tragen. Und doch fordert uns doch Gott heraus, uns unser ganzes Selbst ihm zu geben. Und dabei geht es auch gar nicht nur um Geld oder Zeit oder Talente, sondern um die Frage, was eigentlich halte ich vor meinem Vater im Himmel zurück? Was sind diese Dinge? Die Geschichte vom reichen Jüngling, sie lehrt mich, dass Gott sich wünscht, dass ich ihm auch das gebe, was mich vielleicht gefangen hält. Für den einen ist es vielleicht die Priorität, für den anderen sind es vielleicht Probleme, die gelöst werden müssen, Fragen, die nach Antworten suchen, Lasten, die uns niederdrücken. Natürlich auch Schuld und Lebensgewohnheiten, Ängste und Sorgen. Also ihr seht, Gott mein Leben als ein ihm wohlgefälliges Opfer zu geben, hat gar nicht nur mit Finanzen zu tun. Und ich denke, für die meisten von uns wäre es viel einfacher, heute Morgen das finanzielle Opfer zu verdoppeln, als uns und unser Leben ganz Gott zu überlassen. Und doch sagt Paulus, dass die Hingabe unseres Lebens ein Opfer ist, das Gott Freude bereitet. Und dann unterstreicht er das Ganze nochmals mit den Worten, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Spätestens jetzt wird klar, Gottesdienst ist nicht 2 Stunden am Sonntagmorgen. Nein, es ist dein und mein Leben 24/7. Jeder Moment deiner Tage, er ist gelebter Gottesdienst. Und so stellt sich die Frage, führt das, was Jesus für uns getan hat, zu einem echt veränderten Leben, zu einer echten Hingabe? Oder bleibt es Theorie, die mit dem alltäglichen Leben wenig in Verbindung steht. Rein äußerlich hatte der reiche Jüngling alles, was einen guten Christen ausmacht, aber innerlich hielt er zurück. Und wenn Jesus zu ihm sagt, gib dein Geld den Armen, dann nicht, weil er seinen Reichtum wollte, sondern Jesus wollte diesen Mann von seiner Gebundenheit an finanzielle Sicherheit befreien und ihm Freiheit schenken. Ganze Nachfolge fordert unsere ganze Hingabe und beschenkt uns mit einer ganzen Freiheit. Weißt du, Jesus will keine halben Sachen, echte Anbetung, echter Gottesdienst. Wie er hier beschrieben wird, er findet nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten, in irgendwelchen Floskeln statt, sondern er findet primär und zuallererst in deinem und in meinem Herzen statt. Echte Anbetung findet statt, wenn wir uns Gott zuwenden. Und weißt du, immer wenn du oder ich, wenn wir uns Gott zuwenden, dann werden wir automatisch uns von der Sünde abwenden, vom Götzendienst abwenden, von den eigenen egoistischen, ichbezogenen Zielen abwenden. Gottes Barmherzigkeit, die Grundlage für meine Hingabe. Für Paulus ist es das stärkste Argument für unsere Hingabe, die Barmherzigkeit Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer. Hat nicht mancher von uns, der schon länger verheiratet ist, gewisse Dinge für selbstverständlich genommen in seiner Ehebeziehung und dabei die Motivation der Liebe auch vergessen? Das gekochte Essen, die gewaschenen Kleider, das verdiente Geld. Und ich erlebe es immer und immer wieder, dass mancher Christ über die Jahre hinweg so ganz vergessen hat, wie barmherzig, wie gut doch Gott zu dir ist. Aber wo wären wir ohne Gottes Liebe? Wo wären wir ohne seine Vergebung? Wo wären wir ohne seine Gegenwart in unserem Leben Tag für Tag? Welche Hoffnung hätten wir denn ohne ihn? Ewiges Leben. Es ist ein Akt der Gnade und der Barmherzigkeit. Es ist das ultimative Geschenk eines barmherzigen Gottes an dich und an mich. Und es lasst uns das nie vergessen, was er für ein barmherziger Gott auch in deinem Leben ist. Niemals könnten wir uns die Barmherzigkeit Gottes in irgendeiner Form verdienen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, fangen wir an, das Wunder von Gottes Barmherzigkeit zu erkennen. Und deshalb motiviert seine Liebe und seine Hingabe auch uns, dich und mich zur Hingabe an ihn. Wir bringen uns Gott als ein lebendiges Opfer dar. Meine Antwort auf Gottes Hingabe auf Gottes Hingabe an mich ist meine Hingabe an ihn. Ist das nicht die Dynamik einer jeden echten und authentischen Liebesbeziehung? Und so fährt Paulus in seinem Brief an die Römer fort, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Jeder Jude, der diese Zeilen gelesen hat, war mit dem alttestamentlichen Opfern vertraut gewesen. Er hatte das unmittelbar vor Augen. Man drückte seine Dankbarkeit für Gottes Handeln mit einem Opfer aus. Man brachte Opfer, um Sünde zu sühnen. Viel zu oft waren es äußere Rituale gewesen. Manches kam von Herzen, aber oft wurden es Äußerlichkeiten. Man lebte, wie man wollte. Man bezahlte Gott für seine Fehltritte. Aber Gott sucht nicht das Opfer in dieser Form. Was er sucht, ist unser Herz. Und deshalb lesen wir auch in Amos 5, Vers 21 bis 23. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tut weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Und spätestens hier müssen wir auch uns die Frage stellen, welche Opfer bringen wir? Mancher gibt Gott sein Taschengeld, aber es fehlt das Herz und die Dankbarkeit, die drin ist. Mancher betet in der Not, aber nicht, weil er in einer inneren Herzensverbundenheit mit dem Vater lebt. Mancher opfert viel Zeit, Geld und Energie, um sich eigene Wünsche zu erfüllen. Was Paulus hier schreibt, ist von einem Opfer, das lebendig, das heilig, das Gott wohlgefällig sein soll. Lebendig meint unser Leben, heilig bedeutet unsere Bestimmung gemäß gelebt zu haben und wohlgefällig ist ein Opfer, das ihm, dem Vater im Himmel, Freude bereitet. Und so ist es gut, wenn wir uns bei unserem Opfer immer einmal wieder so diese Frage stellen, Jesus, ist mein Zeitvertreib etwas, das dir Freude bereitet? Jesus, sind meine Ansprüche auf Konsum, auf mich oder auch auf dich fokussiert? Jesus, sind die Werte, die ich in Bezug auf Sexualität, auf Ehe und natürlich auch auf viele andere Lebensbereiche lebe, etwas, das deinem Herzen Freude bereitet? Und versteht mich richtig, es liegt mir ferne, Moralprediger zu sein oder Religion hier zu predigen. Nein, aber wenn wir diese Fragen stellen, dann merken wir ganz schnell, wo sich unser Herz wirklich am Ende befindet. Und es geht auch Gott überhaupt nicht darum, wie perfekt wir gelebt haben, sondern wie aufrichtig wir ihm unser Herz immer und immer wieder hinhalten. David hatte manche Schattenseiten und er hatte in so manchem gar nicht so vorbildlich für unseren Glaubensweg gelebt. Da war ein Ehebruch, da war Mord, da war impulsives, irrationales Handeln gewesen. Aber David hat immer und immer wieder aufrichtig sein Herz Gott hingehalten. Er ist mit seinem Versagen zu Gott gekommen. Er hat sein Herz immer wieder an Gott justiert und nicht umgekehrt. Und deshalb lesen wir, dass David trotz all seiner Schattenseiten ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Was bedeutet es, ein lebendiges Opfer zu sein? Diese Frage hat einmal jemand so seinem Pastor gestellt und der Pastor hat ihm einfach ein leeres Blatt Papier hingehalten und hat geantwortet, es bedeutet, dass du deinen Namen unten auf das Papier schreibst, die Unterschrift hingibst und Gott es ausfüllen lässt, so wie er es will. Das ist Hingabe, das ist Leidenschaft, das ist der vernünftige Gottesdienst, möchte ich sagen. Paulus sagt uns, dass ein solches Leben der Hingabe ein vernünftiger Gottesdienst ist. In dieser Art von Gottesdienst werden wir schnell feststellen, lassen sich Dinge nicht begrenzen auf 2 Stunden in der Woche oder so, sondern eben es ist dein und mein gelebtes Leben, Tag und Nacht, Wochenende und auch in den Herausforderungen des Berufes. Dieser Gottesdienst findet in unserer kompletten persönlichen Welt statt. Er beinhaltet deine Beziehungen, deine Aufgaben, deine Gelegenheiten, jedes Problem, jeden Erfolg und auch jedes Scheitern. Was mir bei der Vorbereitung für diese Predigt so bewusst geworden ist, ist, dass Hingabe und Anbetung sind wie ein paar Schuhe. Und das eine kann nicht ohne dem anderen leben. Hingabe und Anbetung, sie bedingen sich. Und deshalb geschieht echte Anbetung dort, wo sich in meinem Leben Glauben und Handeln sowie Hingabe meines täglichen Lebens an Gott miteinander verbinden. Du kannst sagen, ich gehe zum Gottesdienst, um Gott anzubeten, aber dein vernünftiger Gottesdienst, er findet statt im Büro, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, schlussendlich in jedem Lebensbereich. Und wenn du ehrlich reflektierst, wie du mit deinen Nachbarn umgehst oder vielleicht auch nur über sie denkst, wie du in deiner Firma redest, wie du in deinen Geschäftsangelegenheiten verhandelst, dann findest du ganz schnell heraus, was oder wen du wirklich anbetest. Oder was oder wen du wirklich hingegeben bist. Wir sind in, aber wir sind nicht von dieser Welt, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Der Aspekt unserer Hingabe und Anbetung ist deshalb so bedeutsam, weil die Erneuerung unseres Sinnes, von der Paulus im 2. Vers dann spricht, nur insoweit stattfinden kann, wie wir bereit sind, so unseren täglichen, vernünftigen, persönlichen Gottesdienst zu leben. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, so sagt der 2. Vers, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir sind alle unsere Kinder unserer Zeit und es wäre billig zu glauben, dass wir komplett autonom und eigenständig denken. Da ist Familie, die unser Leben und Denken geformt hat und geprägt hat. Das sind Denkmodelle und Überzeugungen, die unserem Leben eine gewisse Prägung geben. Und natürlich ist da auch gesellschaftlicher Mainstream und Zeitgeist, der auf unser Denken Einfluss nehmen möchte. In unserem Denken werden unsere Werte geboren und es wird über unsere Prioritäten entschieden. Dein Denken hat also einen entscheidenden Einfluss auf das, wer du wirklich bist. Die Prägung deines Denkens von außen wirst du nicht endgültig verhindern können, nein. Aber die Frage ist, wem erlaube ich, mich zu prägen? Paulus macht uns hier deutlich, dass in jedem von uns schon ein ganzes Stück dieser Welt ist und deshalb braucht es in uns diesen Erneuerungsprozess unseres Sinnes. Und Jesus erinnert uns an unsere eigentliche Identität, indem er sagt, dass wir zwar in, aber eben nicht von dieser Welt sind. Und deshalb darf dein und mein Orientierungspunkt nicht diese Welt sein, sondern vielmehr Jesus und sein Reich. Und wo ich in Hingabe und Anbetung an Gott lebe, wird mein Leben, mein Denken von dort her Prägung und Orientierung empfangen. Und wenn immer wieder ich zuerst nach seinem Reich trachte, dann werde ich im Kontrast zu der Gier und zu dem Egoismus und zu der Maß und auch der Gottlosigkeit dieser Welt leben können. Jesus ist das Licht der Welt und wir, seine Nachfolger, wir sind auch Lichter, die in dieser Welt hineinscheinen sollen, dürfen und müssen. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Und überlassen wir doch diese Welt nicht einfach sich selbst. Lasst uns Menschen sein, die diesen Willen Gottes verstehen. Und immer wieder ist es mir eben begegnet, dass Menschen so diesen Willen Gottes suchen und diesen Willen Gottes verstehen wollen, aber nicht wissen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Diese Verse aus dem Römerbrief, ich finde, sie sind wie ein Navi, der uns hilft, den Willen Gottes zu verstehen. Hingabe und Anbetung sind also schlussendlich in erster Linie ein Prozess der Lebensveränderung, die mir hilft, mein Leben am Willen Gottes zu justieren. Auf, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Möge dieser lebenslange Prozess, in dem Gott mit dir und mit mir unterwegs ist, dieser Prozess der Lebensveränderung auch in dieser Woche, in deinem und in meinem Leben auf diese Weise weitergehen. Amen.